So, ich glaube, ich bin live auf Sendung. Ja, das ist ja toll. Herzlich willkommen zur Radiosendung von und mit Pachet Fulmen. Ich bin wie immer gut vorbereitet heute. Ich beginne mit einem Zitat. Unglücklicherweise gelingt es Menschen oft nicht, die ungeheuren Energiemengen, die ihr Körper in Gefahrensituationen zu ihrem Schutz mobilisiert, auf natürliche Weise abzubauen. Ja, ich weiß, dass es um Nachhaltigkeit geht heutzutage. Es geht um Auf- und Abbau, aber so, dass die Energieressourcen nachwachsen können. Eben die Energie soll nicht verbraucht werden, sondern sich immer wieder erneuern. Erneuerbare Energien. Das meine ich jetzt in Bezug auf den eigenen Körper, die Physiologie, die Heilung eines Traumas. Die letzte Sendung ging auch ein bisschen um Heilung und Traumata. Diese Sendung davor auch, da hatte ich eine Psychologin bzw. eine Heilpraktikerin für Psychologie eingeladen, Frau Sengbusch. Wer das verfolgt hatte, da ging es um ja, gewaltige Energien, die zum Beispiel bei der Geburt frei werden. Also, dass es da auch um einen aggressiven Duktus geht, eine aggressive Energie, um in eine neue Welt, in eine neue Ära zu treten. Also manchmal braucht es auch gewisse aggressive Energien, um einen Zustand zu verändern oder eben ja, etwas zu heilen, wie zum Beispiel ein Trauma. Aus diesem Buch lese ich gerade vor, Traumaheilung. Es geht ja wie immer auch um das Toxische in meiner Sendung, die heißt Toxic Medicine Babies. Das ist ein Arbeitstitel, vielleicht bleibt er auch ein ewiger Arbeitstitel. Das ist so wie beim Zahnarzt das Langzeitprovisorium. Sie befinden sich dann beim Eintritt in die zweite Phase, in der sie das Erlebte rekapitulieren in einem Zustand starker Erregung. Dieses erhöhte Energieniveau lässt ein spielerisches Wiedererleben der Gefahrensituation nicht zu. Stattdessen werden solche Menschen häufig von erschreckenden Flashbacks heimgesucht, die einem Wiedererleben des traumatischen Ereignisses sich selbst nahekommen. Die meisten Menschen versuchen, ihre nicht verbrauchte Überlebensenergie unter Kontrolle zu halten, indem sie sie verinnerlichen, obgleich diese Tendenz in der Öffentlichkeit gewöhnlich für akzeptabler gehalten wird als das Ausagieren, ist sie in Wahrheit keineswegs weniger gewaltsam als sich äußernde Gewalttätigkeit. Und es ist auch kein besserer Umgang mit diesen großen Mengen aktivierter Energie. Apropos Gewalttätigkeit, wenn man da mal auf die Frauen in der Kunst schaut, ja, grüße ich meinen Filmkollegen Peter Sempel, der einen Film über Kunst gemacht hat. Da kamen dann nur Männer vor oder fast nur. Also das war, glaube ich, die Ameise der Kunst hier mit Jonathan Mese, ein Porträt von Jonathan Mese, Daniel Richter und weiteren männlichen Herrschaften. Der Kunstmarkt ist ja immer noch von Männern dominiert, ebenso unsere Weltwirtschaft. Woran liegt das eigentlich? Marina Abramović hat das ja schon 1975 thematisiert in ihrem Video, in dem performativen Video Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, mit entblößtem Dekolleté kämmt sie sich die Haare immer wieder, immer brutaler, bis die Kopfhaut blutet. Und sie wollte damit auch darstellen, dass ja, der Kunstmarkt einmal von einer bestimmten Ästhetik dominiert wird, dem Schönen. Also eine, man könnte sagen, eine faschistische Schönheitsideologie, die unsere Gesellschaft schon seit den 70ern heimsucht, vielleicht schon seit der Modewelle mit Twiggy angefangen, dass die Frauen auch einem Schönheitsideal unterliegen. Das hat sich ja heute Gott sei Dank schon so ein bisschen verändert. Und gleichzeitig hat sie auch kritisiert, dass der Kunstmarkt, der kapitalistische, von Männern beherrscht wird. Und sie da als Frau eine provokative Performance hingelegt hat, mit der sie die Selbstdestruktion auch zeigt. Auf gewaltsame Art, da komme ich wieder zur Gewalttätigkeit zurück, auf das Trauma, das geheilt werden muss. Ich würde sagen, die Frau aus der Geschichte betrachtet hat sowieso ein allgegenwärtiges Trauma zu bearbeiten. Das kommt schon aus der Verbindung zur Mutter und die Generationen vorher, die dieses Mütterliche in sich tragen. Die Mutter muss abgestoßen werden. Tötet die Mutter im symbolischen Sinne. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass auch das Internalisieren instinktiver Verteidigungsreaktionen die Wiederholung einer traumatischen Situation ist. Man könnte sie im Gegensatz zum bereits erwähnten Ausagieren als Einagieren bezeichnen. Ja, dass Angehörige unserer Kultur lieber sich selbst als anderen gegenüber gewalttätig werden, hat mehrere Gründe. Natürlich ist es leichter, eine soziale Struktur aufrechtzuerhalten, die sich selbst unter Kontrolle zu halten versucht. Doch ich glaube, dass es für die Tendenz, Gewalttätigkeit zu verinnerlichen, noch einen anderen, wesentlich wichtigeren Grund gibt, indem wir unseren natürlichen Drang, lebensbedrohliche Ereignisse aufzulösen, internalisieren, leugnen wir, dass dieses Bedürfnis existiert und dadurch bleibt es verborgen. Einer der positivsten Aspekte der heutigen Eskalation gewalttätigen Ausagierens ist, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass posttraumatischer Stress ein schwerwiegendes Problem darstellt, ganz gleich, ob er sich in Form des Ausagierens oder des Einagierens manifestiert. Wir werden uns nun ein Szenario anschauen, in dem es zum Ausagieren kommt. Sie fahren in einem Auto, sehen ein anderes Fahrzeug direkt auf sich zukommen. Ihr Körper ist augenblicklich angespannt, während Sie ein Gefühl der Panik verspüren. Sie erstarren und sehen dem offenbar unvermeidlichen Zusammenstoß hilflos entgegen. Im letzten Sekundenbruchteil vor der Kollision überwinden Sie das Gefühl der Panik und weichen dem entgegengekommenen Fahrzeug aus. Während das andere Auto an Ihnen vorüberfährt, nehmen Sie wahr, dass es sich um einen Mercury Cougar handelt. Sie fahren an den Straßenrand, halten an und versuchen sich zu beruhigen. Doch stattdessen erleben sie einen heftigen Adrenalinstoß und anschließend stellt sich ein Gefühl starker Erregung ein. Über die gewaltige Energie erschrecken sie und sie werden wütend. Dieses Wutgefühl hilft ihnen, mit der Situation fertig zu werden. Sie schimpfen über den Idioten, der sie fast getötet hätte. Während ihr Herz und ihr Geist noch erregt sind, merken sie, dass ihre eiskalten Hände immer noch am Steuer ihres Wagens festkleben. Sie klammern sich also an den Wagen fest. In unserer Welt muss man sich immer an Dinge festhalten, um überhaupt ein Gefühl von Sicherheit zu haben. Sicherheit und Macht ist auch etwas, nach dem wir versuchen zu streben in unserer Gesellschaft. Weltpolitisch ist es so, dass ein Land, das viele Waffen hat, auch viel Macht hat, vor allen Dingen Atomwaffen. Meistens geht es ja nur um die Drohgebärden, das kommt auch aus dem Tierreich. Ich habe auch mal gesehen, wenn ein Hund einen anderen Hund begegnet, macht er sich als erstes groß. Also die machen dann so ein Buckel, wie es war fast wie so ein Buckel, machen sich besonders groß. Die wollen dann also nochmal 5 Zentimeter größer sein. Man muss immer erstmal bedrohlich sein in unserer Welt, um die anderen zu beeindrucken und zu zeigen, so hey, hier bin ich, ich habe eine gewisse Größe. Und du kannst entweder mein Freund sein, wenn du dich mir unterordnest, oder versuchst genauso groß zu sein, was du aber nicht schaffen wirst. Weil ich habe mehr Waffen zum Beispiel, ne? Mehr Waffen, mehr Macht. Ja, wieso erzähle ich das alles? Weil ich glaube, dass das ist auch Psychologie, ohne diese Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft, unser ganzes Dasein wird davon bestimmt. Selbst die Sexualität ist ja eigentlich ein Machtverhältnis. Marina Abramović hat mal über sich selbst geschrieben, sie empfinde sich als 3 Marinas. Da seien die Kriegerin, die willensstark durch Mauern geht, und die Spirituelle, die in einem Himalaya-Kloster über 1 Million Mal das Tara-Mantra betet und mit den australischen Aborigines bei unerträglicher Hitze Träume deutet. Und dann gäbe es noch die Yamatante, die bei unerträglicher Hitze Träume deutet. Jetzt bin ich in die Zeile verrutscht. Die Yamatante, die glaube, dass sie alles falsch macht, die sich fett, hässlich und ungeliebt fühlt. Also wir haben bei Marina Abramović die Kriegerin, die durch Mauern geht. Dann haben wir eine Yamatante Und wir haben noch die spirituelle. Allen drei Marinas begegnet der Leser in der Autobiografie von ihr, in der Abramowitsch lebendig und zuweilen etwas vollmundig ihre einzelnen Aktionen beschreibt und von wichtigen Augenblicken, Begegnungen und Menschen berichtet. Das schwierige Verhältnis zu ihren Eltern bleibt das ganze Buch über ein Thema, ebenso wie ihre großen Lieben, die sie voller Leidenschaft lebte und die alle dramatisch endeten. Besonders spektakulär war ja die Trennung von Ulay. Stichwort chinesische Mauer. Nach einem langen Lauf über die chinesischen Mauern haben sie dann dort ihre Beziehung beendet. Genau, und Abramowitsch schreibt in ihrem Buch durch Mauern gehen von ihren Erlebnissen und auch ihre Autobiografie. Davon habe ich jetzt gerade rezitiert, beziehungsweise aus der NTV war die Quelle, ntv.de. Marina Abramowitsch hat auf jeden Fall Gewalt und Blut thematisiert in ihren Performances, Grenzüberschreitungen und körperliche Schmerzen gezeigt. In den 70er Jahren war das, fing das ja an mit den Performance-Künstlerinnen, die ihren Körper mit in die Kunst eingebaut haben. Natürlich haben das auch Männer gemacht. Hermann Nitsch zum Beispiel mit seinem Orgien-Mysterien-Theater. Da war die Frau aber in einer anderen Position am Kreuz. Die Herrschaft, also wir können ja mal gucken, wie das eigentlich bei der Sexualität aussieht. Was sagt denn Foucault dazu, zur Macht, Machtverhältnissen? Wenn der Sex in unserer Gesellschaft nun schon seit mehreren Jahrhunderten unter der nimmermüden Herrschaft des Geständnisses stünde, das ist wieder diese Position von Foucault. Über das, was man spricht, wird ja ein Diskurs eröffnet und da, worüber gesprochen wird, entstehen ja auch Machtverhältnisse. Alles, was unausgesprochen ist, hat ja sowieso kein Dasein und keine Macht. In unserer Gesellschaft läuft ja alles über Worte und Text. Das ist ja, schon die Bürokratie, ne? Wisst ihr ja. Also selbst im Radio, ne? Wer das Wort hat, hat die Macht. Ihr wisst ja, apropos, ihr könnt mit anrufen, ihr habt dann auch Macht. Und zwar ist die Nummer, ich bin ja live auf Sendung. Ne? Die Leute denken immer, ich bin nicht live. Es stimmt nicht. Ich bin tatsächlich total live. Die Nummer ist 040-432-50046. Also wer anrufen möchte oder Ideen, Anregungen, Fragen hat, sich mit mir in einen Dialog begeben möchte heute, 12 bis 14 Uhr, Toxic Medicine Babies mit Pachet Vollmann, 040-432-50046. 040-432-50046. Nochmal, 040-432-50046. Genau, die Diskursivierung, genau, des Sexes, von der weiter oben die Rede war, ich habe jetzt hier mal reingesprungen, in Sexualität und Wahrheit 1, der Wille zum Wissen, das ist eines meiner ersten Bücher gewesen, die ich überhaupt gelesen habe, vor 25 Jahren. Ich bin ja jetzt Gott sei Dank schon 28. Wenn der Sex in unserer Gesellschaft, die Diskursivierung des Sexes, von der weiter oben die Rede war, und die Ausstreuung und Verstärkung sexueller Disparität sind möglicherweise Teil ein und desselben Dispositivs und verbinden sich damit im zentralen Element eines Geständnisses, das eine wahrhafte Äußerung der sexuellen Besonderheit erzwingt, wie extrem sie auch sein mag. In Griechenland verbanden sich Wahrheit und Sex in der Form der Pädagogik, in dem ein kostbares Wissen von Körper zu Körper weitergegeben wurde. Der Sex diente den Einweihungen in die Erkenntnis als Lager. Für uns verbinden sich Wahrheit und Sex im Geständnis mittels des obligatorischen und erschöpfenden Ausdrucks eines individuellen Geheimnisses. Ja, also mein Stichwort, man geht zum Sexualtherapeuten, das gibt es ja, ne? Und erzählt dort über die sexuellen Neigungen, Geheimnisse, Probleme. Und daraus ergibt sich dann wieder dieser Diskurs, dieser Datenwust. Also irgendwo muss ja dieser Mensch, dieser Therapeut das ja auch abspeichern für sich, ne? Und was macht er damit auch dann, dieser Therapeut? Kann er einem dann damit helfen oder schweigt er und man hilft sich selber durch das Reflektieren? Für uns verbinden sich Wahrheit und Sex im Geständnis mit des obligatorischen erschöpfenden Ausdrucks eines individuellen Geheimnisses, haben wir gesehen. Eben diesmal aber ist es die Wahrheit, die dem Sex und seinen Manifestationen zugrunde liegt. Nun ist das Geständnis ein Diskursritual, in dem das sprechende Subjekt mit dem Objekt der Aussage zusammenfällt. Und zugleich ist es ein Ritual, das sich innerhalb eines Machtverhältnisses entfaltet. Denn niemand leistet sein Geständnis ohne die wenigstens virtuelle Gegenwart eines Partners, der nicht einfach Gesprächspartner, sondern Instanz ist, die das Geständnis fordert, erzwingt, abschätzt und die einschreitet, um zu richten, zu strafen, zu vergeben, zu trösten oder zu versöhnen. Das wäre dann zum Beispiel die Aufgabe eines Therapeuten. Es kann aber auch ein Partner sein, ein Freund, eine Freundin, die eben richtet, straft. Die ganze SM-Szenerie funktioniert ja auch so, ne? Also die Dominas bestrafen zum Beispiel für die schuldigen Geständnisse des Subs. Also es gibt Dom und Sub. Dominas fragen aus und der Sub sagt, oh, ich habe wieder ich habe irgendwie ein Porno geguckt zum Beispiel. Genau. Und die Einschaltung richtet. Ein Ritual, in dem die Wahrheit sich an den Hindernissen und Widerständen bewährt, die sie überwinden musste, um zutage zu treten. Ein Ritual schließlich, wo die bloße Äußerung schon, unabhängig von ihren äußeren Konsequenzen, bei dem, der sie macht, innere Veränderungen bewirkt. Sie tilgt seine Schuld, kauft ihn frei, reinigt ihn, erlöst ihn von seinen Verfehlungen, befreit ihn und verspricht ihm das Heil. Über Jahrhunderte hinweg ist die Wahrheit des Sexes weitgehend in dieser diskursiven Form erfasst worden und nicht in der Unterweisung, zum Beispiel die Sexualerziehung, wird sich auf die allgemeinen Prinzipien und die Regeln der Vorsicht beschränken und ebenso wenig in der Initiation, die im Wesentlichen eine stumme Praktik geblieben ist, welche durch den Akt der Aufklärung oder der Defloration allenfalls lächerlich oder gewaltsam gemacht wird. Es handelt sich, wie man sieht, um eine Form, die von der Kunst der Erotik weit entfernt ist. Aufgrund der ihm immanenten Machtstruktur kann der Geständnisdiskurs nicht mehr von oben und aus dem souveränen Willen eines Herrn kommen, wie in der Ars Erotica, sondern von unten als geforderte, willfährige Rede, die unter gebieterischem Zwang die Siegel der Zurückhaltung und des Vergessens sprengt. Das eigentümliche Geheimnis, das dieser Diskurs mit sich bringt, beruht nicht auf dem hohen Preis dessen, was er zu sagen hat, und der kleinen Zahl derer, die seiner würdig sind, sondern auf seiner obskuren Familiarität und seiner gemeinen Niedrigkeit. Seine Wahrheit wird weder von der erhabenen Autorität des Lehramtes noch von der Überlieferung verbürgt, sondern durch die Bindung, die wesentlich diskursive Verbindung des Sprechenden mit dem, wovon er spricht. Umgekehrt liegt die Herrschaft nicht mehr bei dem, der spricht. Dieser ist der Gezwungene, sondern bei dem, der lauscht und schweigt. Also das ist die Position des Therapeuten, des Arztes, vielleicht auch des Richters, des Staatsanwaltes. Nicht mehr bei dem, der weiß und antwortet, sondern bei dem, der fragt und nicht als Wissender gilt. Schließlich erzielt dieser Wahrheitsdiskurs seine Wirkung nicht bei dem, der ihn empfängt, sondern bei dem, dem man ihn entreißt. Also man entreißt die Worte. Mit diesen Geständniswahrheiten sind wir weit entfernt von den gelehrten Einweihungen in die Lust mit ihrer Technik und ihrer Mystik. Wir gehören stattdessen zu einer Gesellschaft, die das schwierige Wissen vom Sex nicht in der Weitergabe des Geheimnisses geordnet, sondern es um den langsamen Anstieg der Vertraulichkeit organisiert hat. Das ist doch ein tolles Stichwort zum Thema Vertraulichkeit. Ich guck mal, ob wir ein bisschen Musik untermalen können. passiert, wenn ich hier drücke? So, wir hören. Ah ja. Wir hören Felix Rubin. Als kleiner Junge noch, mit 14. Die Ego. Ja, da bin ich wieder auf Sendung. Das war Felix Rubin mit Die egozentrischen Zwei. Da hat noch jemand anderes mitgemacht. Moment mal, ich guck mal, wer das war. Wir wollen das ja, wenn dann richtig machen. Das war Felix Rubin mit Stefan Mohr. Genau, die habe ich sogar noch unterzeichnet von Felix Rubin. Das war meine erste Platte. Und ich glaube, er war damals ja, so 13 Jahre alt, die egozentrischen Zwei. Wir haben gehört, gute Frage, was haben wir nun gehört? Wir haben recht? Nee, Durchdrehen in der DB, das war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, Gegensätze. Mal gucken, ich muss kurz gucken. Es gibt noch einen anderen Song, Computerschlagzeug.
Jetzt kommt das Lied Computerschlagzeug, genau. Und dieses Lied ist Ronald gewidmet.
Dann haben wir nämlich jetzt gehört, Gegensätze und aus dem Tagebuch eines Verfolgten. Genau. Heute geht es wieder mal um Schmerz in meiner Sendung, aber auch um Grenzüberschreitungen, wie immer um Tod und Sexualität. Schlimmer kann es nicht kommen. Mein Name ist Fulmen. Wer mich kennt, weiß, mit wem er es zu tun hat. Wer nicht mit mir zu tun hat, wird noch Schrecken und Lust in einem erleben. Was ist das eigentlich, dieser Aggressionstrieb? Warum gibt es den überhaupt? Ob uns da Marina Abramović weiterhelfen kann mit ihren Performances? Marina Abramović soll ja derzeit mit einer Opernsängerin eine Performance machen. Marina Abramović an der Deutschen Oper. Performance-Ikone Abramović trifft auf eine der größten Sängerinnen der Welt. Das Opernprojekt Seven Deaths of Maria Callas zu Gast an der Deutschen Oper. Mhm. Wenn sich die berühmte lebende Performance-Künstlerin mit der Diva Assoluta der Oper beschäftigt, erscheint das folgerichtig und im Schmerz vereint. Oha. Wir beide sind besessen, ordnen unserer Kunst fast alles andere unter, sagt Abramović über die Callas und sich. Ja, ich fehle da auch noch bei der Performance, würde ich sagen. Bei mir ist das ja ähnlich. Es gibt nichts Größeres als das Leiden für die Kunst und das Leben für die Kunst. Man leidet an der Realität, sagt der Mese, und nicht an der Kunst. Aber deswegen leidet man auch für die Kunst, weil man muss ja erstmal, um zur Kunst zu kommen, durch das Leben immer wieder hindurch und durch den Alltag. Mir wurde so oft gesagt, wir sehen uns ähnlich. Trotz dieser vielversprechenden Ausgangslage hat es gut 30 Jahre gedauert, bis das Opernprojekt Seven Deaths of Maria Callas Gestalt annahm. Uraufführung 2020, vor Corona-Verspätung. Ob man sich das mal anguckt. Abramovics hypnotische Stimme. Nein, es ist nicht gefährlich zu fallen. Erst wenn du landest, wird es gefährlich. Raunt Abramović Tosca vor dem Sprung aus der Engelsburg zu. Während sie Lucia mit den Worten Liebe wird zu Hass, Hass zu Liebe und der Tod wird zur ultimativen Befreiung in den Wahnsinn geleitet. Ich lese hier gerade vom Tagesspiegel vor. Artikel über diese Performance mit der Opernsängerin Abramovics hypnotische Stimme. Tosca stürzt auf ein Autodach. Naja, jedenfalls der Todestrieb, um da wieder drauf hin zurückzukommen, ist vielleicht mit dem Sexualtrieb zu vergleichen. Und welche Rolle nimmt der Hass eigentlich ein? Was ist das überhaupt für ein Gefühl? Wenn ihr Anregungen habt dazu oder selbst etwas davon erzählen möchtet, dann ruft bitte an 040 432 50046, Radio FSK, 040 432 50046. Aggressionstrieb, eine notwendige Grundannahme. Die Freuden eines befriedigten Hasses gehören zu den wildesten und glühendsten, die das Herz erleben kann. In Anbetracht der Grausamkeiten, die Menschen einander zufügen, angesichts von Krieg, Terrorismus, versuchten Genozid, von Entführung, Raub und Überfall, wird sie tagtäglich vorkommen, angesichts von Stammeskriegen und schweren Verkehrsunfällen auf den Autobahnen, schien es den Psychologen und dem gesunden Menschenverstand gebildeter und ungebildeter Männer und Frauen einleuchtend, dass es einen Aggressionstrieb oder einen aggressiven Instinkt gibt. Ja, den muss es geben, weil das Gesetz des Urwaldes das Gesetz des Menschen ist. Weil der Mensch nichts anderes als ein Tier ist, das sprechen kann und das dabei seine Bestialität lediglich hinter den Rationalisierungen seiner Bedürfnisse, seiner Selbsterhaltung und hinter Patriotismus versteckt. Anderen Vorstellungen zufolge kämpft die ganze Menschheit gegen die Erbsünde und gegen den Todestrieb oder ist psychotisch mit einem nur dünnen Anstrich von geistiger Gesundheit und Kultur. Josef D. Lichtenberg, Hass im Verständnis der Selbstpsychologie. Ein motivationssystemischer Ansatz, lese ich gerade vor, ein Auszug. Wie steht es angesichts dieser apokalyptischen Vorstellungen vom Erwachsenen mit den Kindern? Für manche ist die Kindheit eine Zeit der Unschuld, versinnbildlicht im entzückenden Cherub von Raphael. Shakespeare redet in »Wie es euch gefällt« vom Kind, das in der Wärterin Armen gereint und sprudelt, vom weinerlichen Buben, der mit Bündel und glatten Morgenantlitz wie die Schnecke ungern zur Schule geht. Greinen und Sprudeln, Quengeln und Unwilligkeit sind allsamt Anzeichen aversiver Reaktionen. Sind sie aber Manifestationen eines Aggressionstriebs? Also wer schon mal Kinder beobachtet hat, Kinder sind ja so oft unzufrieden, ne? Also die müssen sich so oft äußern, im Quengeln, im Weinen, im Schreien, im Toben, im Wüten. Wenn man sich das überlegt, mit welchen Emotionen wir hier erstmal groß werden. Gut, wenn man beobachtet, Kinder, die satt sind, sind glücklich und zufrieden oder müde, also schlafen dann oder lachen auch mal. Aber letztendlich beginnt das ganze Leben ja auch mit einem einzigen Weinen und Schreien und Schmerz. Welche Belege für Aggressivität finden wir, wenn Säuglinge und Kleinkinder direkt beobachtet werden? Parents Kinderbeobachtungen von 1979 sind in diesem Zusammenhang besonders lehrreich. Parents begann seine Untersuchungen mit dem Ziel, sich auf das Auftauchen der Aggression in den ersten 3 Lebensjahren zu konzentrieren. Er ging von der theoretischen Position aus, dass sich die Ursache für die Entladung einer besonderen Triebenergie finden lassen müsse und kommt zu dem Schluss, dass Aggression ein instinkthafter Trieb ist, der von Natur aus das Ich dazu motiviert, seine Adaptions- und Bewältigungsaufgaben zu meistern. Tja, umso aufschlussreicher ist es daher, dass Parents in seinen Kinderbeobachtungen keinen Beweis dafür liefert, dass das Kind eine inhärente, primär destruktive Absicht verfolgt. Zur Einordnung seiner Daten benutzt Parents 4 Kategorien, in denen er eine Terminologie verwendet, die seine vorgefassten Vorstellungen über das Triebgeschehen anzeigt. Die erste Kategorie ist die unlustbezogene Entladung von Destruktivität, wie zum Beispiel Zornreaktionen bei Kindern, die hungrig, frustriert, verängstigt sind oder unter Schmerzen leiden. Als Beispiel führt Parents die 12 Wochen alte Rose an. Mit den Augen untersucht sie ein leuchtend farbiges, ca. 15 cm großes Spielzeug, etwa eine Minute lang. Und was passiert dann? Umblättern. Unlustvoll. Also meiner Auffassung nach ist Rose zorniges Schreien eine aversive Reaktion, die von Geburt an als Indikator für Kummer und Unwohlsein in der Pflegeperson Kindeinheit zur Verfügung steht. Es signalisiert das Bedürfnis nach einer Reaktion der Pflegeperson. Parents zweite Kategorie ist die affektneutrale Entladung von Destruktivität, Non-Affective Discharge of Destructiveness. Beispiele dafür sind Saugen, Kauen und Kratzen. Pachet heißt ja die Kratzende, habe ich mal gelesen. Die Kratzende ist eine Löwin, die nachts jagt und kratzt auch. Parents berichtet, 3 Monate alte Säuglinge ziehen an ihren Haaren oder an den Haaren der Mutter oder kratzen sich das Gesicht. Bei unseren Kindern scheint es sich aber eher um nicht anhaltende, unterbrochene und zufällige Bewegungen zu handeln, nicht um gezielte Bewegungen, die von einer psychischen Energiequelle herrühren. Parents prüft die Behauptung, dass die Menschen ihr Erbe als Fleischfresser in der aggressiv-triebhaften Manifestation des Kauens, Saugens und Beißens bewahrt haben. Er findet aber auch dafür keinen Beweis und kommt zu dem Schluss, wir können davon ausgehen, dass bestimmte Aspekte der Destruktivität, etwa der Beutetrieb, infolge der Zivilisation und der Industrialisierung der Nahrungserzeugung beim Menschen weniger ausgeprägt sind als bei fleischfressenden Tieren. Habt ihr noch einen Beutetrieb? Habt ihr Lust zu jagen? Also ich finde das Jagen ein Urbedürfnis. Ich gehe gern nachts auf die Jagd. In meinen Augen sind Kauen und Saugen vor allem Funktionen eines Motivationssystems, das die physiologischen Bedürfnisse reguliert. Löwen und Tiger zerstören, obwohl sie Fleischfresser sind. Nicht die Brustwarzen ihrer Mütter. Sie müssen ihre Wildheit gegenüber der Beute erst im Spiel lernen und üben. Damit gehört das Jagen und Fressen der Beute zum explorativ-assertiven System und wird dadurch ausgelöst, dass das physiologische Bedürfnis des Hungers gestillt werden muss. Jetzt kommen wir zur dritten Kategorie von Parents. Also die dritte Kategorie ist die nicht-destruktive Entladung von Aggressionen, Non-Destructive Aggression Discharge. Er belegt die mit Beobachtungen an einem Kind namens Jane. Im Alter von 2 Monaten erforscht Jane hellwach ihre Umwelt. Im Alter von 3 Monaten kann sie sich drehen. Im Alter von 4 Monaten krabbelt sie und greift nach Gegenständen. Er greift diese. Im Alter von 5 Monaten kann sie das Spielzeug eines anderen Kindes an sich reißen, mit der Absicht, das Spielzeug zu bekommen, nicht das andere Kind zu berauben. Im Alter von 6 Monaten sitzt sie, mit 14 Monaten ist sie in der Lage, ein Spielzeug an einer Schnur hinter sich herzuziehen. Im Alter von 16 Monaten versucht sie geduldig, verschieden geformte Klötze in die jeweils dafür bestimmten Öffnungen einer Schachtel hineinzustecken. Im Alter von 20 Monaten kann sie sich mit Papier, Stiften, Ton, Puzzles und Leim spielerisch beschäftigen. 20 Monate? 1,5 Jahre. Ich glaube nun, dass gerade das, was Parents hier am Beispiel Janes beschreibt, die Existenz eines exploratorisch-assertiven Motivationssystems beweist. Das Kind folgt energetisch verfolgt energetisch seine Ziele. Es kann durchaus auch aggressiv werden. All dies hat aber wenig bzw. gar nichts mit Destruktivität zu tun. Wie ist denn das in der Kunst? Gehört zur guten Kunst die Destruktivität dazu? Warum sehen Bilder von Frauen eigentlich oft anders gemalt aus als von Männern? Oder bin ich da jetzt zu klischeehaft im Denken? Wer kann mich verbessern? Wer kann mir beschreiben, wie ein Bild von einem Mann gemalt aussieht und wie es von einer Frau gemalt aussieht? Und warum es noch immer mehr Männer, malende Männer gibt, die international renommiert sind und viel Geld damit verdienen und weniger Frauen an der Weltspitze der Malerinnen stehen. Die Malerei hat nämlich aus meiner Sicht auch was mit Destruktivität oder auch mit Aggression zu tun. Beziehungsweise ich persönlich empfinde bei gut gemalten Bildern, da nehme ich einen aggressiven Duktus wahr, einen gestischen Duktus. Ja, das mag durchaus so sein, dass das jemand anderes anders sieht. Ich glaube nun, dass gerade das Kind verfolgt energetisch seine Ziele. Es kann durchaus auch aggressiv werden. Also dies hat aber nichts mit Destruktivität zu tun. Parents kommt zu folgenden Schlussfolgerungen, die mit seinen eigenen Vorstellungen über Aggression und Entladung zusammenhängen. Ich hatte wiederholt das Gefühl, dass Jane schon im Alter von 15 Wochen etwas tat, was im Alter von 12, 18 oder 24 und mehr Monaten als eine gute Leistung angesehen worden wäre. Diese klinischen Beobachtungen, die wir bei unseren allen Kindern wiederholt machen konnten, erschütterten all diejenigen Hypothesen bis auf den Grund, die besagten, dass hierbei eine nicht triebhafte, angeborene, neutrale Ich-Energie im Spiel sei und dass Aggression von Natur aus immer destruktiv sei. Seite 388f. Parents. Wenn Parents schreibt, um mal die Quelle zu nennen. Josef D. Lichtenberg, Hassenverständnis der Selbstpsychologie. Und wiederum, das habe ich gefunden in Sexualität und Aggression. Herausgegeben von Christel Schöttler und Peter Kuttler. Wenn Parents schreibt, dass seine Beobachtung das Fundament dieser Hypothesen erschütterten, so bringt er auf persönliche Weise das Problem zum Ausdruck, das seine Daten ihm aufzwingen, nämlich zwei bedeutenden Theoretikern in zentralen Punkten zu widersprechen. Das erste, das lesen wir jetzt nicht vor. Also es geht auf jeden Fall darum, dass wir in diese Welt mit Schmerz geworfen werden und wir natürlich ein ganzes Leben lang gucken müssen, wie wir mit unseren Aggressionstrieben und auch unseren natürlich unserer sexuellen Energie zurechtkommen. Also in der Pubertät zeigt sich das ja bei den Jungs, die mehr so nach außen gehen mit ihren sexuellen Energien. Also es zeigt sich eher in aggressiven. Sie fangen an zu stören, sie sind laut, sie sind unerträglich teilweise, pubertäre Jungs, Klasse 7, Klasse 8. Aber die Mädchen wiederum gehen mehr so nach innen mit ihren Unruhen, physiologischen Unruhen. Also so ist es tatsächlich nicht immer, aber die Mädchen sind schon ruhiger in der Pubertät. Das ist nun mal immer noch so. Ob das jetzt an der Sozialisation liegt oder an der Biologie, darüber lässt sich jetzt diskutieren. Ich glaube, dass das schon auch, dass es biologische Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Und wer mich jetzt dafür hasst, der hasst mich dann nun eben. Was ist denn eigentlich nochmal der Hass? Hass entsteht immer durch ein Grundgefühl, dem Gegenteil von Zufriedenheit, würde ich behaupten. Ich liebe ja den Hass und ich liebe ja auch die Unzufriedenheit in dieser Form, dass ich daraus wieder kreativ etwas schaffen kann und auch etwas erreichen kann, was sich Kunst vielleicht sogar da nennt und Musik. Was wären wir denn ohne Kunst und Musik? Wir wollen mal in ein Stück reinhören. Da haben wir jetzt gerade gehört, Venom, eine alte Schallplatte von Venom. Wer mich kennt, ich finde das so super jetzt. Die anderen Leute, die fahren jetzt irgendwie mit dem Auto von einem Termin zum anderen und schalten jetzt durchs Radio hier in Hamburg und hören dann meine Stimme und denken, ach du Scheiße, jetzt ist Vollmann auch noch im Radio. Genau, also aggressiver Trieb. Voranschreiten, ohne aggressiven Trieb keine Kunst, keine Kreativität. Der Metal, also Venom ist ja eigentlich schon eine Ur-Metal-Band, Der Metal enthält ja auch viel aggressive Energie. Es gibt ja Leute, die hassen Metal, einfach weil diese aggressiven Typen auf der Bühne und mit den quietschenden Gitarren und so. Letztes Mal hatte ich ja auch in meiner Sendung ganz viel von diesem Hardrock-Musik-Sänger John Bon Jovi gespielt. Es ist mir im Moment nicht mehr peinlich, weil ich habe mich damit insofern geoutet, weil ich den als kleines Mädchen, also so im Alter von 7,5, 8 Jahre war ich da, verliebt war. Meine erste Liebe sozusagen. Und deswegen habe ich mich damit auch nochmal befasst mit der Musik. Zum Aggressionstrieb und zum destruktiven Schmerz in der Kunst habe ich eben schon was zu Marina Abramović gesagt. Marina Abramović sagt, mit 70 muss man den Bullshit reduzieren. Also sie ist ja 65 geboren. Wann ist sie geboren? Wisst ihr das? Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall als serbische Künstlerin. Ich meine 65. Nee, das kann ja nicht sein. 45. Nee, keine Ahnung. Wer kann mir das eben mal sagen, wann sie geboren ist? Schnell mal nachgoogeln. Okay, ich schaue mal eben nach. Wie gut, dass man das Internet hat. Abramović ist geboren. Oh, Leute. Okay, komm, wir gucken noch mal schnell nach. Ja, das Ding ist, durch den Adrenalinspiegel in meinem Körper, das ist so wie Prüfungsangst, ne? Manchmal kann man dann nicht mehr denken. Auf jeden Fall arbeitet sie gerade mit einer Opernsängerin zusammen. Und ich habe hier eben etwas von vorgelesen aus dem Tagesspiegel. In dem Interview, was ich da jetzt vor mir habe, sagt sie, man muss den Bullshit reduzieren. Das bedeutet wahrscheinlich, dass man sich im Laufe der Zeit von allem, was nicht nötig ist, befreit. Ich finde das übrigens ganz toll, dass ich live auf Sendung bin. Ihr wisst ja gar nicht, ich fange ja gerade damit erst an, wie man ja vielleicht auch merkt. Also weil ich habe zum Beispiel heute, ich hatte an alles gedacht und dann habe ich aber den Schlüssel vergessen. Das heißt, ich musste ganz schnell nochmal nach Hause und den Schlüssel holen. Und 46 ist sie geboren natürlich. Die hat ja schon die hat Malerei studiert und so. Die hat dann ja schon 60er Jahre Malerei studiert und dann zur Performance gekommen. Genau. Und Serbien geboren. Sie hat an der Akademie der Bildenden Künste in Belgrad studiert, oder? Während der 70er Jahre lehrte sie an der Akademie der Bildenden Künste in Novi Sad. 75 wirkte sie auf einer Aufführung von Hermann Nitsch mit. Tübingen spricht Abramović 76 und ein Titel Free Memory über 50 Minuten lang in der Galerie Dacic. Auf Serbisch alles unmittelbar aus. Wie spricht man diese Galerie aus? Dacic. Dacic. Was ihr in den Sinn kommt, bis ihr nichts mehr einfällt. Ja, so ähnlich wie ich meine Radiosendung mache. Eine frühere physische und emotionale Befreiung für Stimme, Gedächtnis und Gehirn. Cool. Ja, im Museum of Modern Art. The Artist is Present. Das war aus 2010. Davon hatte ich ja eben schon. Nee, davon hatte ich noch gar nichts erzählt. The Artist is Present. Wo sie auf dem Stuhl saß, 3 Monate lang. 1565 Besucher in die Augen zu blicken. Das sind immer alles so Extrem-Performances, Extrem-Erfahrungen. Das Ding ist, umso extremer die Situation ist, umso mehr kommt man in das Gefühl der, kommt Frau in das Gefühl der Grenzüberschreitung. Und auch in das Gefühl der Ekstase. Die Ekstase ist ja im Grunde dieser heilige Moment der Überschreitung oder des Orgasmus, wenn man es anders sagen würde, den der tatsächlich, auch wenn man gute Kunst macht, gut in dem Sinne, man spürt etwas, Frau spürt etwas, dass dann diese Wahrnehmung sich ändert und sich eine Art Ekstase oder auch Exzess breit macht bei einem selber. Das ist auch bei gutem Na, also man kann jetzt nicht so ein Alltagskunst so von 13 bis 14 Uhr, so wie ich jetzt die Radiosendung mache, merkt ihr, das ist jetzt gar nicht exzessiv. Also wenn ich jetzt noch 15 Stunden weiter moderieren würde, dann wäre das ein einziger Exzess. Es ist auch die Zeit, die eine Rolle spielt beim Schmerz und beim Überschreiten der Grenzen. Marina Abramović ist die weltweit bekannteste Performance-Künstlerin. Also die sollten dann doch alle kennen. Immerhin hat sie es geschafft, als Frau sich zu etablieren. Hier erzählt sie von unerträglicher Stille, Lust auf schlechte Schokolade und warum sie nie Kinder wollte. Seit mehr als 40 Jahren macht die Künstlerin mit extremen Performances auf sich aufmerksam, die dafür nötige Disziplin und Selbstbeherrschung bläuten ihr die Eltern, hochrangige Partisanen und stramme Kommunisten ein. Mit ihrer Retrospektive The Artist is Present im New Yorker Museum of Modern Art wurde die gebürtige Belgraderin 2010 zum Star. Dabei saß sie jeden Tag still auf dem Stuhl. Das habe ich euch schon erzählt. Im Luchterhand Verlag erscheint am 14. November ihre Autobiografie Durch Mauern gehen für 28 Euro. Okay. Das hier war von 2016. Also das Buch gibt es dann schon ein paar Jährchen. Ja, Frau Abramović, ne? Wie stehen die Chancen? Meine Großmutter wurde 103, meine Urgroßmutter 116, sagt sie. In Brasilien habe ich eine 120-Jährige getroffen, eine großartige Frau. Und sie gefragt, was das Wichtigste im Leben? Ihre Antwort, wie man reinkommt und wie man rausgeht. Gut zu wissen, sagte ich ihr. Haben Sie Angst, dass Ihnen die Zeit wegrennt? Ich sprach ja gerade über Zeit. Ohne Zeit, die Zeit ist ja das Maß des Schmerzes. Im vergangenen Jahr überfiel mich fast jeden Tag diese unglaubliche Furcht, nicht genug Zeit zu haben, um fertig zu kriegen, was ich noch fertig kriegen will. Weil ich gearbeitet habe wie verrückt, war mein Blutdruck so hoch, dass ich dachte, ich bekomme einen Schlaganfall. Dann bin ich nach Indien gefahren in ein Retreat, einen Monat in einem Gefängnis, das sich Sanatorium nennt. Man kann nicht weg. Sie geben einem nur ganz wenig zu essen, man ist permanent hungrig. Ich war über Weihnachten dort, aber Weihnachten da gab es da nicht. Nur Atemübungen, großartig. Ich habe schon die nächste Kur gebucht zur gleichen Zeit. Wenn man 70 wird, muss man sich darüber im Klaren sein, dass man dem Tod jeden Tag ein Stück näher rückt. Darum muss man auch den Bullshit reduzieren. Ja, ich meine, das ist ja so, selbst also mit 20 rückt man ja auch dem Tod jeden Tag ein Stück näher. Selbst schon mit 15, mit 10, mit 5 Jahren, 5 Monaten, schon in dem Moment, wo man geboren wird in diese Welt oder in diese Welt geworfen ist, unter Schmerz und Schrei, den Atem aktiviert, beginnt schon das Schreiten hin zum Todesdatum. Ist das nicht verrückt? Born to Die hat doch Lana Del Rey ihr Album genannt. Ein Song zumindest. Ihre Beerdigung habe sie schon geplant, sagt Marina Abramović. Eine Leiche, aber drei Särge und drei Bestattungen in Belgrad, Amsterdam, New York. Fahren Sie denn überhaupt noch je in Ihre Heimatstadt Belgrad? Nein, seit meine Eltern tot sind, bin ich durch damit. Es ist nicht das Land, das ich kenne. Ich fühle mich nicht serbisch, montenegrisch. Ich bin Ex-Jugoslawin. Ich komme aus einem Land, das es nicht mehr gibt, sagt sie. Sie hat als Kind also in einem Krankenhaus gelegen. Also ich glaube ja auch, Menschen, die derartig Kunst machen, haben schon zumindest in ihrer Kindheit Schmerz erlebt, wie wir alle, mehr oder weniger. Interview mit Marina Abramović, 8.11.2016, Tagesspiegel. Ja, wie komme ich darauf? Ich komme darauf, Moment, ich muss mich hier ein bisschen... Ich komme darauf, weil ich in meiner Sendung Toxic Medicine Babies über den Schmerz spreche. Das Zittern und Beben, auch die Angst, die in uns rührt uns auch irgendwie weiterbringt dahin, wo wir von der Angst wieder befreit sind. Letztendlich kann ja Kunst und Musik uns auch heilen auf dem Weg, Traumata zu überwinden, Schmerzen. Jeder Schmerz ist ein kleines Trauma vielleicht. Man kann das gar nicht bemessen, dass jetzt ein Trauma oder nicht. Trauma entsteht dann, wenn man immer wieder in diesen Moment des Flashbacks kommt. Davon habe ich eben geschrieben. Nicht geschrieben, ich bin gerade abgelenkt, deswegen habe ich gesagt geschrieben anstatt gesprochen, weil ich höre Hintergrundgeräusche. Ich werde gleich die Tür des Studios schließen und werde euch noch einen schönen Song abspielen in der Zeit und euch gleich noch etwas vom Trauma und vom Panik erzählen. Ich finde ja Panik interessant auch. Also ich finde es schrecklich, ich hatte auch schon zwei, dreimal Panik im Leben, aber vom kreativen Aspekt her ist es toll. Was passiert jetzt, wenn ich euch was vorspiele? Einen Moment. Ich habe was ganz Tolles letztens im Radio entdeckt. So, das war ein Moment. Wo ist mein Kopfhörer? Ah ja, das war Acid Arab. Habe ich gerade erst irgendwie auch kennengelernt. Was das mit Thema Schmerz zu tun hat, weiß ich nicht so richtig. Ich glaube, Musik hat auch irgendwo immer mit Schmerz zu tun, muss aber nicht, kann auch mit Glück zu tun haben. Ich behaupte ja, der Schmerz und der Glück, das Glücksempfinden liegen auch, sind miteinander verbunden, auf ganz sonderbare Weise. Schon vor Freud hatte Schopenhauer zu zeigen versucht, in welchem Maße alle menschliche Tätigkeit, ob künstlerisch oder nicht, bestimmt sei durch sexuelle Tendenzen. Nach Freud besteht die Rolle des Künstlers darin, seinen Wunschvorstellungen und seinen Begierden nach ästhetischen Regeln und eine Form zu geben. Hat er auf diese Weise besänftigt, was ihnen an Schockierendem innewohnt, gehört er wieder zu den übrigen Menschen, die alle genau wie er an der Unterdrückung ihrer Begierden leiden. Das ist ja unsere Gesellschaft, also die ganze Gesellschaft ist ja auf die ganze Arbeitswelt voller Unterdrückung der Begierden. Was passiert dann aber, wenn man dann, das ist doch das schöne Bild auch so, so der Mann im Anzug in der Werbeagentur und dann dieser riesige Schweißfleck unter der Achsel, das weiße Hemd voller, also ein riesiger, großer, nasser Fleck. Das bedeutet, der Mensch hat Angst oder ist unter Stress. Verrät. Das ist wieder das sexuelle Geständnis, von dem wir eben gesprochen haben. Letztendlich können wir uns nicht komplett unterdrücken mit unseren Trieben. Auf seine Weise, deswegen gibt es ja die Künstler, übrigens die Künstlerinnen und die Musikerinnen. Auf seine Weise eröffnet der Künstler, die Künstlerin, ich gendere jetzt ein bisschen, ihnen ein ästhetisches Vergnügen, das teilhat an der Verwirklichung eines Allmachtstrebens. Letztendlich geht es ja immer um Macht. Der Künstler, die Künstlerin, die Musiker, alle wollen sie Macht haben. Letztendlich, ja, Macht mit kaputter Musik Macht. Diese Wertschätzung der ästhetischen Form, die der Künstlerin hervorruft, bezieht sich also darauf, dass diese eine Ordnung der ungeordneten und unendlichen Welt der primitiven Sexualität darstellen. Aber Egon Schiele zum Beispiel, kennt ihr ja, ne? Ausgemergelte Körper, irgendwie ja auch sehr erotisch, also nackt oft. Egon Schiele, und da unterscheidet er sich nicht von Schad, Dix, Gross oder Klimt, akzeptiert nicht, dieses Spiel mitzuspielen. Er ordnet nicht, ganz im Gegenteil, er entfesselt. Er geht auf Konfrontationskurs mit dem, was in guter Wiener Gesellschaft als erlaubt gilt. Wie Stefan Zweig in seinen Memoiren gezeichnet hat. Ein junges Mädchen aus guter Familie dürfte keinerlei Vorstellungen haben, wie der männliche Körper geformt sei, nicht wissen, wie Kinder auf die Welt kommen. Denn der Engel sollte ja nicht nur körperlich und unberührt, sondern auch seelisch völlig rein in die Ehe treten. Gut erzogen galt damals bei einem jungen Mädchen für vollkommen identisch mit Lebens, identisch mit lebensfremd. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Vorstellung von Reinheit in der Gesellschaft. Und diese Lebensfremdheit ist den Frauen jener Zeit manchmal für ihr ganzes Leben geblieben. Noch heute amüsiert mich die groteske Geschichte einer Tante von mir, die in ihrer Hochzeitsnacht um ein Uhr morgens plötzlich wieder in der Wohnung ihrer Eltern erschien und Sturm läutete. Sie wolle den grässlichen Menschen nie mehr sehen, mit dem man sie verheiratet habe. Er sei ein Wahnsinniger, ein Unhold, denn er habe allen Ernstes versucht, sie zu entkleiden. Nur mit Mühe habe sie sich von diesem sichtbar krankhaften Verlangen retten können. Ja. Also wenn man sich dann mal anguckt, was Jeff Koons in den 90er Jahren gemacht hat, seine Serigraphien auf Leinwand, eindeutig pornografische Fotografien auch. Aber er sagt, ich habe nichts mit Pornografie zu tun. Pornografie ist die Darstellung des Geschlechtsaktes. Es interessiert mich wirklich nicht. Mich interessiert Liebe, mich interessiert Wiedervereinigung, mich interessieren geistige Dinge, die Fähigkeit, den Leuten zu zeigen, dass sie Einfluss haben können, dass sie ihre Wünsche erfüllen können. Jeff Koons. Noch ein schönes Bild zum Thema Schmerz, Grenzüberschreitung, Erotik in der Kunst, Traumaverarbeitung auch. Und dann ist es auch wieder gut mit der Kunstgeschichte. Bruce Norman von 1985, Sex und Tod durch Mord und Selbstmord, das habe ich schon mal zitiert im Radio, als ich noch bei meinem vorherigen Radioprogramm Radio Orsimanirana war, auf dem, was im Museum für Kunst und Gewerbe lief, unter der Ausstellung Life on Planet Orsimanirana von Jesse Seymour und Konrad, oh Gott, wie hießen die denn alle noch? Also es war so eine Gruppenausstellung. Und da habe ich Radiosendungen gemacht und da hatte ich dieses Bild auch mal zitiert, das ist hier so eine Neon- und Klarglasröhren-Installation auf Aluminium, heute zu finden, Basel, öffentliche Kunstsammlung Basel, Museum für Gegenwartskunst, Sex und Tod durch Mord und Selbstmord, schönes Bild, geht natürlich auch um die Grenzerfahrung. Also sowas als Neon-Röhreninstallation hat natürlich auch was Provokantes. Konfrontationskurs von Bruce Norman. Was gibt es noch Interessantes in meinem Buch? Ich lese übrigens aus dem Buch vor, was habe ich noch von einem Ex-Freund? Erotik in der Kunst. Moment. Mir ist was runtergefallen von meinen Büchern. Falls ihr anrufen wollt, mich mit mir ein bisschen unterhalten wollt, könnt ihr anrufen unter 040, Moment, 432, ich kann die schon auswendig, 50046, 040 432 50046. Es geht heute wieder um Schmerz und Trauma. Tja, ich wollte euch noch was von Egon Schiele erzählen. Also Egon Schiele hat mich ja, ich habe ja schon Originale in Wien gesehen, im Leopold-Museum war das vielleicht, bin mir gar nicht mehr sicher, bin ja erstaunt, was er hat doch bei Klimt gelernt, oder? Wisst ihr das? Wir gucken mal eben nach, wie gut, dass es das Internet gibt. Ich kann mir diese Daten alle nicht merken, auch wenn ich euch jetzt hier was beibringen möchte oder euch, also für euch Lehrerin hier bin auf dem Radio, muss ich gestehen, dass ich nicht alle Daten immer im Kopf habe. Schon gar nicht unter Lampenfieber. Also Egon Schiele ist ja geboren 1890, gestorben 1918. Ja, der hat sich echt sehr gut selber getroffen, wenn man ihn mal nach, also wenn man mal schaut, wie er aussah auf seinen Selbstbildnissen, hat er sich zumindest, also ich finde, man kann das Gesicht sehr gut erkennen. ja, auch wieder Schiele, ein Mann, ne? Schiele, internationale Auktionen, seine Werke erzielen Höchstpreise. Die Museen weltweit begehrte Bilder finden ungeachtet seine künstlerische Genialität durch Schieles Ruf als früh vollendeter Bewunderung. Größte Sammlung von Schiele-Werken findet sich in Wiener Museen, Leopold-Museum, genau, da war ich. Im Albertina war ich auch schon mal, Belvedere. Da war ich noch nicht. Ich war mit Daniel Richter mal im Albertina. Da haben wir uns aber was angeguckt. Da haben wir uns Anselm Kiefer angeschaut. Und irgendwo war auch eine Daniel Richter Ausstellung von seinen Bildern. Genau, aber immer Männer. Ich habe noch gar nicht so viele Frauen gesehen. Maria Lasnik habe ich schon gesehen im Original. Zum Thema Schmerz und Körpererfahrung. Bei ihr ist es ja eine Körperzerstückelung fast schon in den Bildern zu sehen. Maria Lasnik. Marlene Dumas finde ich auch noch gut. Ja, wie komme ich da drauf? Ja, Heilung. Wir sind bei Thema Heilung. Wir wollen uns jetzt mal weg. Oh, es ist ja schon 1:45. Ich habe nur noch eine Dreiviertelstunde, wo ich euch interessante Dinge erzählen kann über den Schmerz. Der Versuch der Gerechtigkeit, Geltung zu verschaffen und Ungerechtigkeit wieder gut zu machen oder zu verhindern, ist die universelle Ursache für Gewalt. Was soll das bedeuten? Der Versuch, der Gerechtigkeit Geltung zu verschaffen und Ungerechtigkeit wieder gut zu machen oder zu verhindern, ist die universelle Ursache für Gewalt. Das heißt also, indem wir gerecht sein wollen und Ungerechtigkeit verhindern wollen, sind wir wiederum der Gewalt verfallen. Verstehe ich das richtig? Meiner Meinung nach wird Gerechtigkeit in der nicht vom Denken dominierten Welt des ganzheitlichen inneren Empfindens als Vollendung erfahren. Wenn es uns nicht gelingt, die mobilisierte Energie wieder zu neutralisieren und die Erfahrung, durch die sie aktiviert wurde, zum Abschluss zu bringen, sind wir dazu verurteilt, den tragischen Zyklus gewalttätiger Wiederholung entweder durch Ausagieren oder durch Einagieren immer wieder zu durchlaufen. Es ist im Grunde demütigend, wenn wir uns eingestehen müssen, dass ein erheblicher Teil menschlichen Verhaltens von einem Zustand starker Erregung geprägt wird, der durch unabgeschlossene Reaktionen auf Bedrohung entsteht. Das ist ja quasi auch gerade unsere weltpolitische Lage. Der eine fühlt sich vom anderen bedroht, der eine empfindet, er hat zu wenig Macht, er muss sein Territorium wieder erweitern. Territoriale Ansprüche erheben. Woher kommen die überhaupt, diese Ansprüche? Das frage ich mich auch immer wieder. Die meisten Menschen scheinen fasziniert oder gar hypnotisiert von denjenigen zu sein, die unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit ausagieren. Es gibt zahllose Bücher über die Lebensgeschichten von Massenmördern und viele von ihnen sind Bestseller. Die Zahl der Filme, in denen es um die Themen Gerechtigkeit und Rache geht, macht wahrscheinlich den weitaus größten Teil der kommerziellen Filmproduktion aus. Das ist auch interessant, ne? Also, dass Gerechtigkeit mit Rache zu tun hat. Also Rache und Vergeltung, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Und dadurch entsteht überhaupt erst Gewalt. Das ist die Theorie aus meinem Buch Traumaheilung, Peter A. Levine. Das starke Interesse daran, also das Interesse der Menschen, die sich für das Ausagieren entschieden haben, liegt in unserem Drang nach einem befriedigenden Abschluss von Erfahrungen und der Auflösung von Problemen oder nach dem, was ich Traumatransformation nenne, begründet. Bei der Traumatransformation wird der repetitive Zyklus gewalttätigen Ausagierens in einen Heilungsprozess umgewandelt. Tja, eben, wer auch keine Kunst macht, wird dann ein Massenmörder. Ich meine, ich hatte jetzt gerade mit Dietrich Kohlbrot darüber gesprochen. Dietrich Kohlbrot, kennt ihr den Staatsanwalt AD? Punkt. Schauspieler und Zeitzeuge übrigens, sagt er selber. Er hat gesagt, Adolf Hitler war ja in München nicht anerkannt worden an der Akademie, an der Kunstakademie. Er hat sich da wohl dreimal beworben. Dreimal, wisst ihr das? Und danach ist er Politiker geworden. Er hat da Postkarten gemalt, Adolf Hitler. Nach einer solchen Transformation verspürt der Betroffene keinerlei Bedürfnis nach Rache oder Gewalttätigkeit mehr. Schamgefühle und Schuldzuweisungen lösen sich unter der machtvollen Wirkung der Erneuerung und des sich selbst Akzeptierens auf. Leider gibt es in der Literatur und in Filmen nur wenige Beispiele für dieses Phänomen. Eine Ausnahme ist der Film Sling Blade, der viele der transformierenden Eigenschaften veranschaulicht, die einer Traumatransformation innewohnen. Ich komme auf Adolf Hitler, naja, weil er hat ja auch Postkarten gemalt und das ist ja das Erschreckende. Da denkt man natürlich dann auch selber, wenn man jetzt nicht an der Kunstakademie angenommen worden wäre, was wäre aus einem geworden? Ich meine, manche sagen ja auch zu mir, zu Paret, du wärst wahrscheinlich auch ohne Kunstakademie, wären deine Bilder, hätten die diese Intensität und Tiefe, die sie haben, weil du ja diese Naivität beibehältst beim Malen. Das ist mir übrigens sehr wichtig, als bewusste Konfrontation mit der Akademisierung, das eben nicht zu tun, durch akademisiertes Malen. Ja, und deswegen wäre ich auch wahrscheinlich ohne Akademie, hätte ich vielleicht diese wahnsinnig vielen Kontakte, die ich habe und diese internationale Vernetzung, die ich erfahre durch Galerien, Messen, Ausstellungsorten über den Globus verteilt, in die ich involviert bin. Das hätte ich dann gar nicht erfahren, wenn ich nicht in einer Akademie gewesen wäre. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein schmerzvoller Prozess, durch die Akademie zu gehen als Künstlerin, als freidenkender Mensch. Das Freidenken, das gibt es gar nicht. Das habe ich ja auch schon. Das ist ein Thema für eine andere Sendung. Wir leben im Zwang. Wir müssen uns unterdrücken, sonst können wir in dieser Gesellschaft, wir können ja nicht unseren Trieb so ausleben. Deswegen gibt es diese Schweißflecken bei den Hemden der Werbeagentur-Chefs. Also wir haben immer Angst und Angstschweiß. Egal in welcher unterdrückten Situation wir sitzen. Oder im Büroarbeiter. Ausstreuung der Geständnisverfahren, was könnte ich euch noch interessant sagen? Vielfältige Lokalisierung ihres Zwangs, Ausweitung ihres Bereiches. Ein großes Archiv der Lüste des Sexes hat sich so angesammelt. Lange Zeit hatte sich dieses Archiv nur realisiert, um sich sofort wieder aufzulösen. Es ging spurlos vorüber, so wollte es die christliche Beichte. Sehr interessant, die christliche Beichte. Bis dann die Medizin, die Psychiatrie und die Pädagogik begannen, es festzuhalten. Der Wille zum Wissen, Sexualität und Wahrheit, 1 Michel Foucault. Auf diese Weise haben die abendländischen Gesellschaften begonnen, das unbegrenzte Register ihrer Lüste anzulegen. Toll. Sie haben das Herbarium der Lüste aufgebaut und ihre Klassifikation begründet. Sie haben die alltäglichen Schwächen als Absonderlichkeiten oder bösartige Zustände beschrieben. Ja, das ist das Konzept der Psychiatrie. Sich über die Psychiater des 19. Jahrhunderts lustig zu machen, die sich empathisch für die Scheußlichkeiten entschuldigten, die sie zur Sprache bringen mussten, indem sie die Anschläge auf die Sitten oder die Verirrungen des Zeugungssinns beschworen, ist einfach. Ich neige eher dazu, von ihrer Ernsthaftigkeit den Hut zu ziehen. Vor der Ernsthaftigkeit. Sie besaßen Sinn für das Ereignis. Es war der Augenblick, wo die sonderbarsten Lüste dazu aufgefordert wurden, einen wahren Diskurs über sich zu halten, der nicht mehr wie ehedem an den Diskurs von der Sünde und vom Heil, vom Tod und von der Ewigkeit anzuschließen hatte, sondern an den Diskurs vom Körper und vom Leben, an den Diskurs der Wissenschaft. Daher das Zittern und Beben der Wörter. Es konstituierte sich nämlich diese unglaubliche Sache. Eine Geständniswissenschaft, in der wir heute übrigens immer noch leben, eine wahnsinnige Geständniswissenschaft. Wir sollen ja auch alle genormt irgendwie daherkommen. Also es darf nicht zu laut sein, nicht zu leise, nicht zu dünn, nicht zu dick. Und diese ganzen Abnormalitäten müssen ja dann auch irgendwo hin. Also wir müssen ja mit diesen Belastungen irgendwo hin, dass wir nicht der Norm entsprechen. Und das sind wiederum unsere Geständnisse, nicht nur die sexuellen Geständnisse. Geständniswissenschaft. Eine Wissenschaft, die sich auf die Rituale des Geständnisses und seiner Inhalte stützt. Eine Wissenschaft, die von dieser vielfältigen und unablässigen Erpressung ausging und sich das uneingestehlich Gestandene als Gegenstand gab. Sicher war es ein Skandal für den fest institutionalisierten wissenschaftlichen Diskurs des 19. Jahrhunderts, diesen ganzen niedrigen Diskurs übernehmen zu müssen. Es war auch ein theoretisches und methodisches Paradox. Die langen Diskussionen über die Möglichkeit einer Wissenschaft vom Subjekt, die gleich, Entschuldigung, dass ich gerade hänge, das sind die Social Media, die mich ablenken, das ist ganz schlimm. Ja, die Qualität lässt nach, umso mehr Social Media Einfluss haben auf unser Leben. Ich fange nochmal von vorne an. Es war auch ein theoretisches und methodisches Paradox, die langen Diskussionen über die Möglichkeit einer Wissenschaft vom Subjekt, die Gültigkeit der Introspektion, die Evidenz des Gelebten oder die Selbstpräsenz des Bewusstseins, antworteten zweifellos dem allen Wahrheitsdiskurs in unserer Gesellschaft innewohnenden Problem. Kann man die Produktion der Wahrheit nach dem alten juridisch-religiösen Modell des Geständnisses ablaufen lassen und die Erzwingung des Bekenntnisses nach der Regel des wissenschaftlichen Diskurses? Überlassen wir die Antwort denen, die daran glauben, dass die Wahrheit des Sexes nie rigoroser ausgeschaltet worden ist als im 19. Jahrhundert, die an einen furchtbaren Block, Moment, ich bin hängen geblieben. Achso, dass die Wahrheit des Sexes nie rigoroser ausgeschaltet worden ist als im 19. Jahrhundert. Interessant, ne? Das ist ja schon schon 1800 noch was, sagen wir mal 1800 noch was, die an einen furchtbaren Blockademechanismus und einen zentralen Mangel des Diskurses glauben. Tatsächlich gibt es alles andere als ein Defizit, nämlich Überladung, Verdopplung, eher zu viel als zu wenig Diskurs. Und auf jeden Fall eine Überlagerung zwischen beiden Modalitäten der Wahrheitsproduktion, den Prozeduren des Geständnisses und dann noch die wissenschaftliche Diskursivität. Also das Geständnis ist das individuelle Subjekt, das gesteht, die Geheimnisse offenbart. Und die wissenschaftliche Diskursivität, die ist ja die Parallelwelt nochmal dazu, die sich überlagern dann durch diese personellen Geständnisse, entsteht ja überhaupt auch der wissenschaftliche Diskurs. Die Wissenschaft schröpft immer die Individuen. Na, allein diese ganzen Studien, fährt man in der Bahn. Ja, sind Sie zwischen 20 und 40 und gesund? Möchten Sie bei einer wissenschaftlichen Studie mitmachen? Dann kommen, rufen Sie doch die und die Nummer an. Genau, also letztendlich geht es immer darum, Individuen in die Geschichte einzubauen, in unsere Weltgeschichte.
Thank you.
ja, da haben wir jetzt gehört, Weak History, Toxic Games, das war von mir selber jetzt auch mal. Ich habe auch eigene Sachen mal schon gesungen. Ja, ich glaube ja, ohne jetzt in der Hypothese zu bleiben, das ganze Leben ist dazu da, um das Trauma zu heilen. Und wir versuchen auf verschiedene Arten, auf kreativste Weise die Traumata zu heilen. Manche denke ich, denke auch, werden auf dieser Welt sein, um die Traumata zu vertiefen. Wer keine Abramovic ist, ist vielleicht eine Tracy Emin. Das geht natürlich auch noch. Hans Makart, das wahnsinnig große Bild, was in der Hamburger Kunsthalle ausgestellt ist. Oh, wo habe ich das wahnsinnig große Bild? Das ist gleich, wenn man die Treppe raufkommt in der Hamburger Kunsthalle ganz oben. Das ist ja auch eigentlich irgendwie, hat auch eine kriegerische, vielleicht sogar traumatischen Inhalt, in dem Sinne, dass man auch, ja, erstmal sieht man Sexismus, also nackte Frauen, Brüste. Man sieht einen König oder einen Adligen auf einem Pferd. Und das ist ein Mann auch, der sitzt auf dem Pferd. Das könnte auch eine Frau sein. Ein schöner Jüngling in so einer Art Ritterrüstung mit Schwert, der sich zurückbeugt in der linken Hälfte. Und schade ist, dass ich gerade den Titel des Bildes vergessen habe. Ich muss kurz gucken. Also geht am besten in die Hamburger Kunsthalle und dann findet ihr das Bild. Hier der Einzug Karls V., klar. Einzug Karls V. in Antwerpen von 1878. Ah ja, die Hamburger Kunsthalle fragt dann auch, finden Sie das Gemälde provokativ? Finden Sie es sexistisch? Ja, also sexistisch in dem Sinn, dass eben der Mann oben auf dem Pferd sitzt und die hübschen Frauen, die ganz jungen Frauen noch mit knospenartigen kleinen Brüsten vor diesem Jüngling unten am Pferd stehen. Da fragen sich ja auch zu Recht die Schülerinnen, die jetzt irgendwie in Klasse 8 oder so in diese Kunsthalle gehen, warum immer in der Kunstgeschichte die Frauen nackt sind. Aber das ist ein anderes historisches Trauma, das will ich jetzt heute nicht mehr besprechen. Wir haben nur noch 27 Minuten Zeit für die Sendung Toxic Medicine Babies. Ja, das Interessante aber noch an dem Bild ist ja, wie zeigt sich die Macht? Das ist eine interessante Frage. Zu sehen ist der Festeinzug Karls V. in Antwerpen am 23. September 1520, aber gemalt 1878, ja. Der hat, glaube ich, mehrere Jahre auch dran gemalt, oder? Ja, Details. 1878 zumindest steht hier in einem Heftchen von der Hamburger Kunsthalle. Habe ich mal mitgenommen, Making History. Hans Makart. Zu sehen ist der Festeinzug Karls V. Antwerpen. Ich beschreibe mal kurz das Bild oder ich lese mal kurz was dazu vor, weil ich das Bild sehr beeindruckend finde. Also kann es empfehlen, mal sich im Original anzuschauen in der Hamburger Kunsthalle. Niemand Geringeres als der große Renaissance-Künstler Albrecht Dürer war damals bei den Festlichkeiten zugegen und hielt dieses Erlebnis sogleich in seinen Reisenotizen fest. Da waren die Pforten köstlich geziert mit Kammerspielen, Großfreudigkeit und schönen Jungfrauenbildern, dergleichen ich wenig gesehen habe. Über 300 Jahre später berief sich Makart auf jene Quelle und fügte Dürer sogar als Augenzeugen in die Zuschauermenge links mit ein. Ach, das ist ja interessant, das wusste ich noch gar nicht. Ah ja, jetzt. Albrecht Dürer Detail, da sieht man so einen langhaarigen Jüngling mit Bart und ernstem Gesichtsausdruck in der linken Seite des Bildes. Tatsächlich war es zur Zeit Karls V. bei derartigen Anlässen üblich, dass nackte Frauen als Tableau vivants, ich hatte ja Latein und nicht Französisch, also als lebende Bilder bestimmte Allegorien darstellten. Meist standen diese auf Tribünen weit oberhalb des Geschehens. Keinesfalls aber agierten sie unmittelbar zu Füßen des einreitenden Herrschers. Bei Makarts Darstellung sind die Frauen dem Machtinhaber im wahrsten Sinne des Wortes untergestellt. Das habe ich euch auch gerade erzählt. Die stehen nämlich unter diesem Reiter hier, also das ist dann der Adlige hier, der Einzug des Karls V. Hier sieht man Karl den V. oben mit einem Hut. Der Künstler deutet hier also Dürers Schilderung frei nach seinem Geschmack um. Ganz offensichtlich war er mehr an der provokanten Inszenierung interessiert als an einer verlässlichen Wiedergabe realer Ereignisse. Seine Strategie ging auf. Nach einer fulminanten, tolles Wort, oder? Nach einer fulminanten Ausstellungstournee mit hunderttausenden BesucherInnen konnte das Gemälde ab 1881 in der Hamburger Kunsthalle gezeigt werden. Ab 1881. Da gab es ja noch gar keinen Bundeskanzler. Schon damals sorgte die fast die fantasiegeleitete Deutung von Dürers Berichten sowie die unverhohlene Zuschauerdarstellung der nackten weiblichen Körper europaweit für Furore. Genau, und dann fragt die Kunsthalle uns in Neonschrift, da weiß ich jetzt, fragt die Kunsthalle mich direkt, ist das Gemälde heute wieder skandalös? Wie finden Sie es? Bilden Sie sich selbst eine Meinung und teilen Sie es sie im Buch Marquardt jetzt oder in den sozialen Medien unter Hashtag Marquardt now. Ruft uns die Kunsthalle auf. Do you find the painting provocative? Do you think it's sexist? Ja, ich finde ja. Mehr Frauen in der Kunst auf dem Pferd, nicht unter dem Pferd. Ein bisschen Musik noch dazu. Moment. Ich muss euch kurz helfen. Es geht ja auch immer um das Denken.
Ich mache das jetzt so, ich habe kaum Zeit und Raum für die Kunst.
Bisschen zu langsam, aber
das Gefühl. Aber jetzt nehme ich mir den Raum mobil auf dem Handy. Ich soll aufhören zu denken. Das Denken der Zukunft ist das Thema. So habe ich es mir in Erinnerung. So habe ich es in Erinnerung. Wie soll ich denn aufhören zu denken, wenn ich über das Thema Denken thematisiere, verbal? Ich soll über Chaos und Ordnung nachdenken, steht in der Beschreibung.
In der Bibel.
Denke ich an Chaos, muss ich ja aufhören zu denken. Keine Begriffe, keine Bilder. Bilder sind Sprache, sind Assoziation mit Worten. Also aufhören. Stopp, nichts. Schwarz, Loch, Universum, Tod. Das ist das Antidenken, der Tod. Nur noch Liebe, Freiheit, kein Körper, keine Gefühle, kein Schmerz, kein Sex. Wo kämen wir dahin?
Wo kämen wir dahin? Kein Schmerz, kein Sex. Oh ja, jetzt hängt's. Wir kommen zum Schmerz der Unterbrechung, der Zerstückelung meines Songs Beat It, My Dirty Meat. Was passiert, wenn ich den jetzt hier reinlade? Läuft hier nicht. Moment, ich hole das nochmal rein. Ja, so kann man natürlich auch sehen, dass das alles live aus Sendung hier ist, jetzt nichts vorproduziert. Thank you.
Just beat it. Beat it. Beat it. My dirty meat. Beat it. Beat it. Just beat it. Beat it. It's just my meat. Hear me screaming late in the night. You know that you're not dreaming, and nothing is alright. Nothing is alright. Just my meat, so beat it. All night, nothing is all right in this neighborhood. That don't feel good. Just beat it. Beat it. Beat it. Beat it. Beat it.
Ja, das war Beat It von mir selber. Um das Thema Schmerz nochmal abzurunden. Schmerz und Schläge. Schläge erzeugen Schmerzen hin und wieder und Lust. Und das wiederum ist eine Überschreitung der Grenzen, der körperlichen Grenzen, die dann wiederum manche Leute sogar als schön empfinden, um eben sowas wie Lust oder das Leben noch zu empfinden. Ja, wenn man merkt, es tut weh, weiß man, dass man im Leben ist. Es fängt ja mit dem Muskelkater an. Haben wir viel Sport getrieben, haben wir eine Grenze überschritten, nämlich die der normalen Überlastung, also der normalen Belastung, Überlastung. Und dadurch entstehen die Schmerzen in den Muskeln. Ja, wir sind schon am Ende der Sendung, merke ich gerade, mit Schrecken und Schmerz. Ich habe gerade versucht, dieses Lied in der richtigen Geschwindigkeit abzuspielen. Das war ein bisschen zu langsam, zugegebenermaßen. Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Das ist aber etwas, was ich im Laufe der Zeit, die ich hier in diesem Radiosender verbringen werde, bestimmt noch herausfinde, wie man aufnimmt und gleichzeitig die Songs in der richtigen Geschwindigkeit abspielt, weil die sind ein bisschen langsamer als in echt. Ich war gerade bei Hans Makart und dem Einzug von Karl des V. in Antwerpen, was in der Kunsthalle hängt, als ich über das Thema Machtverhältnisse, Sexualität und Schmerz gesprochen habe. Ich könnte euch dazu noch etwas mit auf den Weg geben. Also schön ist ja, wenn der Schmerz kontrolliert daherkommt. Aber was ist, wenn der Schmerz ist, der als Unfall daherkommt? Jedes Trauma eigentlich ist im Grunde ein Unfall, weil ein Trauma will man eigentlich erstmal nicht, also der Schmerz. Jedes Trauma kann sogar ein Verbrechen sein, wenn man jetzt an die Kriegstraumata denkt. Denn eigentlich ist ja jedes, finde ich auch interessant zu sagen, Kriegsverbrechen, jeder Krieg ist ein Verbrechen an der Menschenwürde, an der Mensch, an den Grundrechten im Grunde. Und es geht natürlich immer darum, um abzuwägen. Jeder Krieg wird irgendwie gerechtfertigt mit, es ist notwendig und wir brauchen wieder mehr territoriale Macht. Und ja, es muss dies und das jetzt, muss jetzt gemacht werden durch den Krieg, bla bla. Aber letztendlich kann man Krieg nicht rechtfertigen. Dass die Kriegstraumata, die Hinterbliebenen erleiden bei den Gräueltaten, die kann man durch nichts wieder gut machen. Ich könnte mir vorstellen, die Bilder, die die kriegstraumatisierten Menschen malen, die werden wahrscheinlich ziemlich intensiv sein, wenn sie überhaupt noch malen können. Letztendlich hat man das ja auch im Zweiten Weltkrieg gesehen, die Bilder, die dann gemalt wurden. George Grosch, Max Beckmann, so weiter. Die erzeugen ja in einem, das sind ja Zeitzeugen, die Bilder sind eigentlich die Zeitzeugen und man kann dadurch wieder miterleben, was eigentlich passiert ist, welcher Schmerz oder wie die Menschen ihre Welt erlebt und gesehen haben oder die Schmerzen erfahren haben. Ja, genau. Letztendlich ist ja die Kunst eigentlich ein Zeuge des Schmerzes, eigentlich entweder des persönlichen Schmerzes oder des Welt globalen Schmerzes, des Schmerzes einer Nation vielleicht oder einer Familie, je nachdem, um welchen Schmerz es geht. Deswegen liebe ich ja die Kunst, denn die Kunst ist ein wahrhaftiger Zeuge. Obwohl es nur eine subjektive Sicht ist, ist sie viel wahrhaftiger als eine verallgemeinernde Sicht, finde ich. Ja, die Nachrichten lesen oder hören, okay, sind die Nachrichten noch wahrhaftig oder wahr? Das sind ja auch diese Fake News unterwegs. Wir wissen, welche Wahrheit ist, welche wahr ist und welche Wahrheit transportiert. Da müssen wir uns die Quellen anschauen. Aber wenn ich einen Maler, ein Bild von einem Maler angucke, bin ich mir erstmal gewiss, dass diese eine Person damit etwas vermitteln wollte und ohne vielleicht erstmal politisch zu sein. Zum Thema Trauma, Wiederholung und Heilung. Viele psychosomatische Krankheiten sind Beispiele für die Wiederholung traumatischer Erlebnisse. Gewöhnlich wird solchen Unfällen keine weitergehende Bedeutung beigemessen. Dass es sich dabei um Traumasymptome handelt, lässt sich aufgrund der häufigen Wiederholung vermuten. Moment, ich bin vorne. Ein junger Mann, der als Kind sexuell missbraucht worden war, wurde innerhalb von 3 Jahren in mehr als ein Dutzend Auffahrunfälle verwickelt, wobei er in keinem Fall klar die Schuld hatte. Die ständige Wiederholung eines traumatischen Erlebnisses ist das faszinierendste und komplexeste Traumasymptom überhaupt. Dieses Phänomen kann völlig auf die Situation eines bestimmten Menschen abgestimmt sein, wobei ein verblüffendes Maß an Übereinstimmung zwischen der Wiederholung und den Gewöhnlich sind in solchen Fällen einige Elemente der Wiederholung verständlich, wohingegen sich andere jeglicher rationaler Erklärung entziehen. Ja, das ist quasi so eine Art Schicksal, schicksalhafter Umgang mit der eigenen Verletzung, dass man immer wieder in diese Situation sich hineinkatapultiert, unverschuldet. Und das macht die Kunst im Grunde, macht das ja bewusst, also sich mit den Traumata auseinandersetzen, sowohl den gesellschaftlichen, den historischen, den persönlichen, den autobiografischen, das ist eine bewusste Herbeiführung, beziehungsweise manchmal ja auch ein Stück weit unbewusst. Es ist ja das Schöne an der Kunst, es ist nie so richtig eindeutig. Es gibt so viele Aspekte. Ist es bewusst oder unbewusst? Ein Maler macht bestimmt, eine Malerin bestimmte Bilder aus unbewusster, aber auch aus bewusster Entscheidung. Das ist ja das, weil in der Kunst steckt so viel Psychologie, das können wir so schnell noch gar nicht begreifen, ob das ein bewusstes Arbeiten ist mit Situationen, mit Traumatisierungen, mit traumatischen Erlebnissen oder eben einfach auch, es gibt natürlich auch Kunst ohne Schmerz. Sie sprechen immer nur über den Schmerz. Ich spreche über die schmerzhaften Erfahrungen, über die Heilungsmethoden. Da sehe ich eben Kunst und Musik drin. Es ist ein wahnsinniges Heilungspotenzial, weil man es auch veräußerlicht und versinnbildlichen kann, für die Sinne zugänglich macht, für die Sinne anderer Menschen zugänglich machen kann, was erlebt wurde oder was noch erlebt wird. Es steckt ja auch mit drin, die Zukunft. Ne? Man kann ja auch warnen durch Bilder und Musik, durch Sprache, Erfahrungen teilen. Deswegen ist ja Kunst, Literatur und Musik so kulturell und gesellschaftlich wichtig, weil es auch Warnpotenzial hat und auch vor allen Dingen eine freie Sprache bedeutet und nicht ein zensiertes Sprechen oder Darlegen von Erlebnissen, sondern es ist frei. Und deswegen ist es auch eine Warnung an die Menschheit, bestimmte Fehler nicht mehr zu begehen. Deswegen muss Kunst, Literatur und die Musik, die müssen frei sein, unabhängig von den Medien und von den Gesetzen der Medien. Sonst können wir nicht daraus schöpfen als Menschen. Das ist ein kulturelles Erbe. Das muss aufrechterhalten werden. Deswegen muss die Politik auch viel investieren in Kunst, Bildung, Sprache, Literatur. Wir haben noch 6 Minuten für die Sendung Toxic Medicine Babies. Es geht bei meinen Sendungen um, ja, das Toxische ist eben das Schmerzhafte. Die Überschreitung, der Erregungszustand auch, der körperliche, chronische Erregung. Wer leidet außer mir unter chronischer Erregung? Infolge überwältigender Empfindungen und Emotionen durch Erlebnisse. Ich gucke mal, ob ich noch was Schönes abspielen kann an Sound dafür zum Thema gegen das Vergessen. Das hatte ich schon mal gespielt. Moment.
Wenn ich jeden erdenklichen Gedanken sehen, nicht jede Aussage innerhalb von Sekunden so verstehen, du betonst in jedem Satz Anfang, du betonst in jedem Satz Anfang, du betonst in jedem Satz Anfang, dass du mich verstehst, dass du mich verstehst, dass du mich verstehst, dass du mich verstehst. Das kann aber gar nicht sein.
So, wir hörten jetzt eben nochmal Christian Death mit This is not Blasphemy. No, sorry, ich habe gespielt What's the Verdict? Andere Seite. Und jetzt hören wir nochmal eine Platte von Venom. Die ist mir kaputt gegangen, aber die läuft trotzdem noch. Ist das nicht phänomenal? Sie hat einen Schmerz erlitten und sie funktioniert dennoch. In meiner Sendung ging es heute wieder um Trauma und Schmerzen. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Toxic Medicine Babies. Jeden zweiten Montag im Monat, immer der zweite Montag im Monat, habe ich Sendung von 12 bis 14 Uhr auf Radio FSK. Ich schalte damit auch dann gleich um. Wir hören noch ein Stück von der Platte und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und gerne auch mitsprecht beim nächsten Mal. Ich werde euch wieder die Nummer durchgeben, wenn es wieder heißt Toxic Medicine Babies mit Pachet Fulmen. Nächstes Mal werde ich, ja, wahrscheinlich spreche ich wieder über Schmerzen. Vielleicht erzeuge ich auch Schmerzen. beim Zuhörer. Ich habe auch schon öfter gehört, die Sendungen sind kaum anhörbar. Das ist in gewisser Form auch ein, es ist nicht nur ein Geständnis des Schmerzes, sondern auch ein Zugeständnis und ein Kompliment. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und schalte um. Hoffentlich ins richtige Studio.